Herzlich willkommen beim Bulimiefrei jetzt Podcast mit Sandra Blabel. Ich helfe Frauen, sich endlich von Bulimie und Essanfällen zu befreien und aus diesem Albtraum der Essstörung auszusteigen, ein normales Verhältnis zum Essen zu bekommen und sich wohl im eigenen Körper zu fühlen. Heute mit der Episode Nummer 41 und dem Thema: Was sagt die Forschung über Bulimie? Ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich meine Aussagen bezüglich Nährstoffmangel und Ernährung bei Bulimie und Binge-Eating belegen könnte, ob es denn da Studien und Untersuchungen dazu gibt. Ja, das ist auch voll berechtigt, denn es ist ja so, dass auch immer wieder die Frage kommen: Warum macht denn das sonst keiner so, wie ich das umsetze, dass der Fokus auf einer Ernährungstherapie liegt, natürlich ergänzt durch andere Bereiche. Es gibt auch so viele Spezialisten für Essstörungen, warum weiß denn das keiner und so weiter. Und das sind auch alles total berechtigte Fragen. Darum möchte ich euch heute was zu diesem Thema berichten, also über Studien und Forschungen. Aber keine Bange, ich versuche das Thema nicht allzu trocken rüberzubringen. Als erstes ist es tatsächlich so, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Studien über Bulimie und Binge-Eating in Bezug auf das Essverhalten und auf die Nährstoffaufnahme gibt. Ja, woran könnte das jetzt liegen? Nun, meines Erachtens liegt es daran, dass Bulimie und Binge-Eating jetzt im Vergleich zu vielen anderen Krankheiten, na, wie soll ich sagen, für die Forschung nicht spannend oder lukrativ genug sind. Wenn wir uns anschauen, so chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose, Diabetes oder gar Krebs sind ja weit, weit verbreitet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Schulmedizin und Pharma verdient ja jede Menge Geld mit diesen Krankheiten. Und da lohnen sich dann auch aufwendige und teure Forschungen und Studien, wenn dadurch dann zum Beispiel wieder neue Medikamente auf den Markt gebracht werden können. Wenn wir uns die Anorexie anschauen, also die Magersucht, naja, die verläuft halt dann doch in einem gewissen Prozentsatz tödlich. Also laut Statista waren 2023 bundesweit 51 Todesfälle auf Magersucht zurückzuführen, wobei 9100 Fälle von Anorexie erfasst wurden. Also es ist ein kleiner Prozentsatz, aber natürlich ist jeder einzelne Fall, muss vermieden werden, also absolut. Aber aus Sicht der Forschung, und darauf will ich hinaus, liegt sicherlich auch noch etwas mehr Fokus auf der Anorexie als auf Bulimie und Binge-Eating. Also die beiden rücken da bei den Forschern ziemlich nach hinten, so jetzt meine Vermutung mal. Aber schauen wir uns mal an, was ich an Studienergebnissen für euch habe. Also Studie Nummer 1, da geht es um die Nährstoffzufuhr von Frauen mit Bulimia nervosa. Und die Studie hat die Ernährungsgewohnheiten von 50 Frauen, die Bulimie haben, verglichen mit den allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Und anhand von 14-tägigen Ernährungstagebüchern bei Frauen wurde dann festgestellt, dass Essanfälle mit einer signifikant höheren Aufnahme von Zucker, Fett und gesättigten Fettsäuren und einer niedrigeren Proteinzufuhr verbunden waren als bei einer ausgewogenen Ernährung. Also im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung war die Ernährung während der Essanfälle durch einen höheren Anteil an Kohlenhydraten, Zucker und bestimmten ungesunden Fetten gekennzeichnet. Naja, dazu glaube ich, braucht es nicht unbedingt eine Studie, das weiß jeder, der eine Essstörung hat oder schon Essanfälle hatte. Also das deckt sich natürlich auch mit meinen Erfahrungen und mit den Erfahrungen von jeder von euch, die Essanfälle hat. Bei Frauen ohne Essanfällen war dann die Gesamtenergiezufuhr niedriger, was jetzt auch keine Überraschung ist. Und obwohl einige Nährstoffe wie Kalzium, Vitamin A und C und Eisen und Folsäure ähnlich wie in der Durchschnittsbevölkerung waren, erreichten also viele Frauen nicht die empfohlene Tagesmenge für wichtige Nährstoffe wie Eisen und Zink. Also Eisen ist ja viel im roten Fleisch, es kann durch Regelblutungen aber zu Eisenverlust kommen, Eisenaufnahme kann gestört sein, also
ein zu geringer Eisenmangel hat meines Erachtens jetzt gar nichts mit Essstörungen zu tun. Aber so als Schlussfolgerung möchte ich sagen, eine Behandlung zur Reduzierung oder Beseitigung von Essanfällen sollte unbedingt die Einnahme von regelmäßigen Mahlzeiten und auch den Verzehr von zink- und eisenreichen Lebensmitteln fördern. Also das ist also nicht meine Schlussfolgerung, sondern die der Studie. Ja, also das ist jetzt so lala, wo man sagen kann, naja gut, nicht wirklich jetzt so die Wow-Ergebnisse. Dann eine zweite Studie lautet Aufnahme und Einhaltung von Energie- und Nährstoffempfehlungen bei Frauen und Männern mit Essstörungen vom Typ Binge-Eating und gesunden Kontrollpersonen. Da heißt es jetzt einführend, Forschung zur Qualifizierung der Nahrungsaufnahme bei Personen mit Bulimia nervosa und Binge-Eating ist überraschend spärlich. Wir untersuchten die Nahrungsaufnahme von Frauen und Männern mit Binge-Eating in einer großen Vollkontrollstudie und verglichen sie mit gesunden Kontrollpersonen. Wir untersuchten auch, inwieweit die Nahrungsaufnahme unseren Ernährungsempfehlungen entsprach. In den einzelnen Fällen untersuchten wir den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Essattacken und der Energie- und Makronährstoffaufnahme. Ja, also da heißt es einführend ganz, ganz vorn, dass es überraschend spärlich wenig Forschung gibt in dem Bereich. Jetzt im Ergebnis von dieser Studie heißt es, insgesamt berichtet in dieser Stichprobe von Personen mit Essstörungen und gesunden Kontrollpersonen die Mehrheit der weiblichen Patienten über eine übermäßige Energieaufnahme. Und auf der Ebene der Makronährstoffe scheint die Nahrungsaufnahme im Hinblick auf die wichtigsten Makronährstoffe ausgewogen zu sein. Also Makronährstoffe sind einfach Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Ballaststoffe. Allerdings berichteten alle Gruppen von einem Konsum von gesättigten Fettsäuren über der empfohlenen Menge und einer unzureichenden Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren. Da muss ich jetzt sagen, das hat auch meines Erachtens gar nichts mit Essstörungen zu tun. Das ist generell ja ein Thema, dass Menschen zu viel gesättigte, also von den weniger günstigen Fettsäuren und zu wenig von den guten Fettsäuren essen in der Regel. Also von dem her auch nicht wirklich aussagekräftig. Und dann heißt es weiter in der Studie im Hinblick auf die Mikronährstoffe, gibt die unzureichende Folsäure- und Eisenzufuhr sowohl bei den Frauen als auch bei den Kontrollpersonen Anlass zur Sorge, da ein Großteil der Frauen bei dieser Stichprobe im gebärfähigen Alter ist. Die stellt einen kritischen Interventionspunkt für Frauen mit Essstörungen vom Typ Binge dar, aber auch für die öffentliche Gesundheit im Allgemeinen. Ein für mich absolut sinnloses Ergebnis in Bezug auf Essstörungen, weil das nichts damit zu tun hat. Die Schlussfolgerung der Studie lautet, Strategien der Ernährungsberatung bei Essstörungen mit Essanfällen können die Förderung einer ausgewogenen Energiebilanz bei gleichzeitiger Beibehaltung einer nährstoffreichen Ernährung umfassen. Und es heißt, Ernährungsberatung kann und sollte eine wichtige Säule in der Behandlung von Essstörungen sein, nicht nur um Patienten bei der Normalisierung ihrer Essgewohnheiten zu unterstützen, sondern auch um sicherzustellen, dass ihre Ernährung für langfristige gesundheitliche Vorteile optimiert ist. Also es wird hier schon erkannt, wie wichtig eine Ernährungsberatung ist und eine Anpassung der Ernährung. Das große Manko ist halt immer, dass auf die herkömmliche, ausgewogene Ernährung abgezielt wird, die, wie ich auch immer wieder betone, so nicht ausreicht, um von einer Essstörung wegzukommen. Ja, dann haben wir eine dritte Studie. Da geht es um die Nahrungsaufnahme von Erwachsenen mit Essstörungen. Da heißt es, Studien haben den Zusammenhang zwischen veränderter Nahrungsaufnahme und Essstörung bestätigt, obwohl keine systematische Bewertung dieser Forschung vorliegt. Und da gibt es drei wichtige Erkenntnisse aus dieser Studie. Und zwar Medikamente wie selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer können bei Mangelernährung weniger wirksam sein. Also das sind ja Antidepressiva. Wie vielen Frauen die eine Essstörung haben, werden Antidepressiva verschrieben. Aber genau die können bei einer Mangelernährung weniger wirksam sein. Das heißt, man schmeißt sich dann Medikamente rein, die ja gar nicht so wirken können, weil der Körper gar nicht richtig versorgt ist. Dann die zweite Erkenntnis aus der Studie: Aufklärung über die Bedeutung von Mikronährstoffen, Fettaufnahmen und regelmäßige Ernährung muss besser unterstützt werden. Ja, ganz eine wichtige Erkenntnis, wichtiger Satz, das, was ich auch immer predige sozusagen. Und zum Schluss heißt es noch in der Studie, schließlich wird Ärzten geraten, auf das Vorhandensein von Nährstoffmängeln zu achten. Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Nur wie gesagt, also viele Nährstoffmängel, die untersucht werden, ganz klassischerweise, haben gar nicht unbedingt was mit Essstörungen zu tun. Die treten auch so in der Gesamtbevölkerung häufig auf. Man müsste da halt auf ganz andere Dinge achten. Aber nichtsdestotrotz, es geht auf jeden Fall mit den Empfehlungen in die richtige Richtung. Und in einer vierten Studie, da heißt es Ernährungsinterventionen für Personen mit Bulimia nervosa. Viele körperliche und psychische Folgen der Bulimie sind auf das teilweise Fasten und den chaotischen Ernährungsrhythmus der Patienten zurückzuführen. Daher sollte zunächst die Korrektur von Nährstoffmängeln und abnormalen Essgewohnheiten sowie eine Ernährungsberatung im Vordergrund stehen. Dennoch gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Publikationen zum Ernährungsmanagement dieser Essstörung. Ja, also absolut korrekt, was hier geschrieben wird. Das kann ich also wirklich nur unterstreichen. Interessanter fand ich aber jetzt trotzdem die nächste Studie, da haben wir jetzt schon Nummer 5. Und übrigens, die Links zu all diesen Studien gibt es in den Shownotes, wer da gerne nachlesen möchte. Also, interessanter fand ich jetzt die Studie, das ist ein Vergleich von Ernährungsmanagement und Stressmanagement bei der Behandlung von Bulimie. Hier heißt es, in einem Vergleich von Ernährungsmanagement und Stressmanagement zur Behandlung von Bulimie wurden 55 Patientinnen zufällig einer der beiden Behandlungsmethoden zugeteilt. Die Therapie bestand aus 15 Sitzungen in einer Gruppe über 3 Monate. Am Ende zeigten die Patientinnen unter beiden Behandlungsbedingungen eine signifikante Verringerung der Häufigkeit von Essattacken und Erbrechen sowie eine signifikante Verbesserung verschiedener psychopathologischer Symptome wie Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und Depression. Alle Verbesserungen blieben über eine Nachuntersuchung von 12 Monaten erhalten. So, was jetzt ganz spannend ist, es heißt jetzt weiter in dieser Studie: Ernährungsmanagement führte zu einer schnelleren Verbesserung des allgemeinen Essverhaltens, was zu einer schnelleren Verringerung der Essattackenhäufigkeit und einer höheren Abstinenzrate von Essattacken wiederum geführt hat. Das Stressmanagement führte zu größeren positiven Veränderungen bestimmter psychopathologischer Symptome wie Gefühlen der Ineffektivität, zwischenmenschlichem Misstrauen und Angst. Ja, also hier heißt es ganz, ganz eindeutig, es gibt mit beiden Methoden Verbesserungen, aber mit dem Ernährungsmanagement vor allem schnellere Verringerung der Essattackenhäufigkeit, höhere Abstinenzrate von Essattacken. Das heißt, auch in der Studie als Empfehlung, Ernährungsmanagement sollte als notwendige erste Intervention bei allen Bulimie-Patienten angesehen werden. Abhängig von ihren spezifischen psychischen Problemen ist für manche Patienten auch eine weiterführende Psychotherapie und Stressmanagement angezeigt. Das finde ich jetzt wirklich mal eine sehr, sehr aussagkräftige, gute Studie. Und das ist auch der Grund, ohne dass ich die Studie jetzt schon wahnsinnig lange kenne, die habe ich jetzt tatsächlich auch erst gefunden, kürzlich bei den Recherchen, warum bei mir das Ernährungsmanagement an allererster, wichtigster Stelle steht und aber auch immer Stressmanagement mit integriert wird in den, das Bulimie-Frei-Jetzt-Coaching. So, noch interessanter wird es jetzt, wenn man keine Studien in Bezug auf die Nährstoffsituation sucht, sondern ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und zwar habe ich da eine Studie, da heißt es: Forschung bestätigt, Kohlenhydrate greifen die Appetitkontrollzellen an. Also Appetitkontrollzellen, das sind Nervenzellen im Gehirn, die kommen vor allem im Hypothalamus vor und die spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Hunger und Sättigung. Diese Zellen verarbeiten Signale aus dem Körper und koordinieren dann die Nahrungsaufnahme. Also es heißt, es gibt Sättigung signalisierende Neuronen und Hunger erzeugende Neuronen. Ja, die sind gegensätzlich. So zeigt jetzt zum Beispiel eine Untersuchung von Dr. Zane Andrews, das ist ein Neurowissenschaftler der Monash University, dass appetitzügelnde Zellen zerstört werden, wenn wir viel Kohlenhydrate und Zucker essen, was dann zu einem Teufelskreis von Heißhungerattacken beiträgt. Ja, weil wenn wir weniger Zellen haben, die den Appetit zügeln und dadurch halt die Gelüste nicht so runtergefahren werden, na, dann steckt man halt dann mal da schneller drin. Und je öfter dann Essanfälle kommen mit viel Kohlenhydraten und Zucker, dann bleibt man halt hier irgendwo hängen. Jetzt heißt es weiter: Mit zunehmendem Alter und insbesondere bei hohem Verzehr von Kohlenhydraten und Zucker zerstören frei Radikale die Neuronen, die dem Gehirn das Sättigungssignal geben. Ja, diese Neuronen heißen POMC, das ist eine Abkürzung für Pro-Opio-Melanocortin, ist jetzt nicht wichtig, aber das muss man mal erwähnt haben. Und die spielen eine Rolle bei der Regulation von Appetit und Sättigung und darum kann ein Mangel zu übermäßigem Essen führen. Die Hungerneuronen, die uns Essen und Hunger signalisieren, die werden aber von der Zerstörung durch die freien Radikale geschützt. Und dann entsteht ein metabolisches Ungleichgewicht zwischen den hungererzeugenden und den Sättigung signalisierenden Neuronen. Also zusammengefasst, durch den häufigen Verzehr von Kohlenhydraten, also vor allem halt diese schnell verfügbaren, industriell gefertigten, hergestellten, bearbeiteten Kohlenhydraten und Zucker, werden die Neuronen zerstört, die die Sättigung signalisieren, und die Neuronen, die Hunger erzeugen, bleiben unversehrt. Ja, und warum ist das so? Naja, macht ja irgendwo Sinn aus der Evolution, ja, dass die Neuronen, die den Hunger erzeugen, erhalten bleiben und nicht zerstört werden können, weil wenn die weggehen, dann essen wir nicht so viel, hören auf zu essen, und dann können wir sterben. Also es kann jetzt gut sein, da habe ich jetzt nicht nachgeforscht, dass aus irgendeinem Grund bei den Menschen mit Anorexie vielleicht doch diese hungererzeugenden Neuronen irgendwo vielleicht gedämpft werden oder so. Aber jetzt grundsätzlich heißt es hier in dieser Studie, dass die hungererzeugenden Neuronen unversehrt bleiben, wurde nachgewiesen. Also je mehr Kohlenhydrate und Zucker man isst, desto stärker werden die Appetitzügler geschädigt und man konsumiert mehr, sagt Dr. Andrews. Menschen in der Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren sind am stärksten gefährdet. Die Neuronen, die Menschen in dieser wichtigen Altersgruppe signalisieren, nicht zu viel zu essen, werden nach und nach zerstört. Die Kohlenhydrate- und zuckerreiche Ernährung, die in den letzten 20 bis 30 Jahren in den modernen Gesellschaften immer weiter verbreitet war, belastet unseren Körper so stark, dass es zu vorzeitigem Zellabbau kommt, so sagt eben der Dr. Andrews. Finde ich eine sehr, sehr spannende und wichtige Untersuchung, die hier gemacht wurde. Und das zeigt halt auch, dass es halt mit zunehmendem Alter schwierig bis unmöglich ist, selber dann aus diesem ganzen Kreislauf auszusteigen. Ja, dann habe ich noch eine weitere Studie. Und zwar geht es hier zu Testmahlzeitenreaktionen bei Bulimikern und Kontrollpersonen, Frauen und Männer. Da haben Forscherinnen und Forscher untersucht, wie eine bestimmte dreiwöchige Ernährung die Hirnfunktion beeinflussen kann. Dazu bekommen die Teilnehmer eine Substanz, aus der das Glückshormon Serotonin im Gehirn hergestellt wird. Die Forschenden haben dann nach den Mahlzeiten eine bestimmte Hormonreaktion im Blut gemessen. Und bei Frauen, aber nicht bei den Männern, war die Reaktion nach den Mahlzeiten deutlich stärker. Und das deutet darauf hin, dass die Ernährung die serotoninbezogenen Aktivitäten im Gehirn der Frauen verändert hat. Also das Fazit dieser Studie ist, biologische Faktoren wie Diäten tragen zur vermehrten Entstehung von Essstörungen bei Frauen bei. Das ist was, was ich seit Jahren auch immer wieder sage und unterrichte und zeige, wie eben die Veränderung von Serotonin hiermit im Zusammenhang steht. Also grundsätzlich weiß es die Schulmedizin schon auch, darum verschreiben sie halt gerne Antidepressiva, aber das ist halt nicht wirklich ja, die beste Lösung, sagen wir es mal einfach so. Dann habe ich noch eine letzte Studie, die Nummer 8. Da geht es um die Auswirkungen von Mahlzeiten mit unterschiedlichem Energie- und Makronährstoffgehalt auf das Essverhalten bei Bulimie. In der Studie, da wurden 12 Frauen mit Bulimie und 12 Frauen hinsichtlich Alter und Gewicht passenden Kontrollpersonen mehrfach mittags getestet. Also die haben jeweils 350 Gramm Himbeerjoghurt erhalten in 3 Varianten. Einmal kalorienarm, einmal fettreich und einmal kohlenhydratreich. Und 5 Stunden später haben sie irgendwas essen können, was sie wollten. Da konnten sie selber wählen. Über alle Bedingungen hinweg haben die Frauen mit Bulimie bei dieser späteren Mahlzeit deutlich weniger Kalorien zu sich genommen. Also im Mittel 775 Kalorien versus 1182 bei den Kontrollpersonen. Aber sie haben anteilig mehr Kohlenhydrate und weniger Fett gewählt als die Kontrollgruppe. Und da heißt es, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen mit Bulimie, wenn eine Möglichkeit zum Erbrechen fehlt, eher Nahrungsrestriktion und fettarme Auswahl beim Essen zeigen, ein Befund, der in der Therapie und Ernährungsberatung berücksichtigt werden sollte. So, also, das war es jetzt erstmal mit den Studien. Da gibt es noch ein paar mehr, die gehen jetzt alle in die gleiche Richtung. Aber unterm Strich laufen jetzt all diese Studienergebnisse darauf hinaus, wie wichtig die richtige Ernährung bei der Behandlung von Bulimie und Binge-Eating ist, also bei Essanfällen. In allen geht es darum, Ernährungsmanagement ist wichtig, es darf keine Mängelzustände geben und das unterstreicht eben genau das, was ich auch herausgefunden hatte vor Jahren, wie ich aus der Bulimie herausgekommen bin, wie ich jetzt mittlerweile über 600 Frauen helfen konnte, aus Bulimie und Binge-Eating auszusteigen. Und daher kann ich das immer nur wiederholen, wie wichtig die, ich nenne es mal, bulimiegerechte Ernährung ist, die eben etwas abweicht von der herkömmlichen, ausgewogenen Ernährung, die nicht ausreicht, um hier bestimmte Mängel zu beheben. Denn eine herkömmliche, gesunde und ausgewogene Ernährung dient ja dazu, einen eigentlich optimalen Ernährungszustand zu erhalten. Nur wenn der Ernährungszustand nicht optimal ist, dann wird halt dieser nicht optimale Ernährungszustand erhalten. Na, also es, wenn man Glück hat, wird es halt nicht schlechter, noch schlechter, aber es wird dann auch nicht unbedingt besser. Gut, also Daumen hoch für alle, die sich jetzt die ganze Folge angehört haben, die ganzen Studien damit mir durchgegangen sind. Aber ich finde es wirklich auch mal spannend, hier diese Punkte zu beleuchten und Sollte noch jemand andere spannende Studien zu dem Thema haben, meldet euch gerne bei mir, schickt mir den Link durch. Ich bin da immer sehr froh, wenn ich da noch weitere Informationen bekomme. Ansonsten, wenn auch du von Bulimie, Binge-Eating und den Essattacken loskommen möchtest, es alleine nicht schaffst, melde dich gerne bei mir oder noch besser unter den Folgen in den Shownotes. Da ist ja ein Link, da kannst du ein 30-minütiges kostenloses Beratungsgespräch buchen und dann schauen wir das zusammen an, wie ich dich da unterstützen kann. Gut, dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Sandra. Thank you.